Vielen Dank für dein Zuhören. In meiner Predigt geht es um das Thema Achtung, der König ist da. Und ich predige hier über Matthäus 2, die Verse 1 bis 6. Wer eine Bibel hat, kann gerne schon mal die Stelle aufschlagen. Ich werde die Texte aber auch während der Predigt noch lesen. Ich habe die Predigt in zwei Abschnitte unterteilt. Erstens der Weg zur Anbetung des Königs und zweitens Boten des Königs in dunkler Zeit. Der Weg zur Anbetung des Königs. Hast du schon mal was Ungewöhnliches gesehen? Ungewöhnlich kann erst etwas werden, wenn du dich vorher an etwas gewöhnt hast. Ich kenne zum Beispiel ein Haus, was in der Weihnachtszeit immer ungewöhnlich schön und aufwendig geschmückt ist. Da es aber jedes Jahr auch so schön geschmückt ist, habe ich mich auch daran gewöhnt und es wäre ungewöhnlich, wenn es auf einmal nicht mehr geschmückt sein sollte über die Weihnachtszeit. Fällt dir nicht was auf? So wurde ich auch schon manchmal zu Hause begrüßt. Und naja, oft fiel mir erstmal gar nichts auf und ich musste erstmal ein bisschen Hinweise bekommen, dass ich doch mal sehen konnte, was hier verändert wurde. Das ist, glaube ich, ein Problem, was mehrere Männer haben, sagt man zumindest, hört man immer wieder. Kennst du das? Jetzt, hier waren aber Männer, die sehr aufmerksam waren. Etwas sehr Außergewöhnliches sahen damals Gelehrte aus einem fernen Land im Osten, die sich offenbar sehr gut im Sternenhimmel auskannten. Vielleicht war es ein Stern, ähnlich wie diesen Kometen, den wir dieses Jahr im Juni betrachten durften. Als ich diesen Kometen sah, war mir auf einmal diese Begebenheit von damals viel näher geworden und ich dachte mir, was für eine Überraschung doch dieser Komet auch gewesen ist. Selbst die schon so oft hochgelobten Wissenschaftler haben diesen Kometen offenbar erst wenige Monate vor seinem Kommen entdeckt und wussten vorher nichts davon. Er ist aus dem Nichts aufgetaucht. Mir wurde diese Begebenheit mit den Gelehrten, die diesen Stern des Königs unter den der Juden sahen, vorher noch nie so begreifbar und bewusst wie in diesem Moment, als ich den Kometen betrachtete eines Montagsabends in einer spontanen Aktion gemeinsam mit meiner Mutter und zwei meiner Geschwister. Und das in einer Zeit, in der durch viele kleine Anführungsstrichen Kronen Menschen in großer Unruhe versetzt und viele Umstände und Gewohnheiten ganz schön umgekrempelt werden, sodass vieles, was vor einem Jahr noch normal ist, heute bereits ungewöhnlich erscheint. Sind das alles Zufälle? Oder ist es nicht zumindest eine stille Erinnerung unseres allmächtigen Schöpfers? Der Herr ist über Raum und Zeit und souverän seinen Plan ausführt. Dass unser Herr Jesus einmal wiederkommen wird als König, auch wenn wir als Menschen den Zeitpunkt nicht wissen? Vor einigen Tagen gab es zudem eine relativ seltene Planetenkonjugation von Jupiter und Saturn, die so auch nur alle 20 Jahre in ähnlicher Weise vorkommt. Viele Berichte kamen wieder mit Vermutungen, dass das vielleicht es war, was die Gelehrten damals sahen. Ich persönlich glaube es nicht. Ich halte die Gelehrten von damals für so gelehrt, dass sie die regelmäßigen Planetenkonjugationen sehr wohl kannten. Nein, es muss ein sehr besonderer, einzigartiger Stern gewesen sein, sodass die Gelehrten alle ihre bekannten Schriften erforschen und zur überwältigenden Feststellung kamen, dass es sich hier um den Stern des Königs der Juden handeln muss. Wahrscheinlich war ihnen die Prophezeiung eines gewissen Bileams überliefert worden, welcher damals von einem moabitischen König genötigt wurde, das Volk Israel zu verfluchen. Und es doch nur segnen konnte. Ich lese dazu aus 4. Mose 24, Vers 17. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. So sprach Bileam damals und fuhr fort, wie dieser König sämtliche Feinde zerschlagen wird. Ein Zepter war damals das sehr gut verständliche Symbol eines Königs. Und dieser König sollte aus Israel kommen. Ein Stern ist fern und doch sichtbar. Was für Bileam zeitlich noch fern war, war für die Gelehrten nur noch örtlich fern. Sie sahen den Stern und wussten, jetzt muss in Israel dieser König geboren sein. Ach was, irgend so eine alte Prophezeiung. Das mit dem Stern passiert halt schon mal. So hätten die Gelehrten damals damit umgehen können. Hast du schon mal Menschen über die Bibel sprechen hören, als über ein Buch mit irgendwelchen Geschichten, die Leute von damals aufgeschrieben haben, wo schlaue Menschen in der heutigen Zeit erstmal schauen und überlegen müssen, was davon wahr oder falsch sei? Oder ist die Bibel nicht vielmehr das zuverlässige Wort des allmächtigen Schöpfers, welcher den ganzen Himmel mit der unzählbaren Sternenzahl durch den Hauch seines Mundes schuf? Und welcher persönlich durch seinen Geist dafür gesorgt hat, dass Menschen sein Wort völlig der Wahrheit entsprechend damals aufgeschrieben haben und es zuverlässig bis in unsere Zeit bewahrt wurde? Das sagt die Bibel über sich selbst. Zum Beispiel 2. Petrus 1, Vers 20 und 21, 2. Timotheus 3, Vers 16. Es gibt noch viel mehr Verse. Wie gehst du mit Gottes Wort um? Die Gelehrten von damals waren überzeugt von der Wahrheit der Worte und wussten, der verheißene König der Juden ist geboren, der über diese ganze Welt herrschen soll, wird. Sie waren überwältigt von dieser Botschaft und wussten, jetzt gibt es nur noch eins, was dran ist. Wir müssen uns auf den Weg machen, um ihn anzubeten. Lasst uns hineinhören, wie uns im Wort Gottes über diese Begebenheit berichtet wird. Ich lese aus Matthäus 2, Vers 1 und 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Wir erfahren später, dass es eine sehr lange Reise gewesen sein musste, sehr wahrscheinlich über ein Jahr. Warum haben sich die Gelehrten auf den Weg gemacht? Weil sie erkannt haben, wenn dieser König der Juden jetzt geboren wurde, dann müssen wir uns auf den Weg machen, um ihn anzubeten. Wie erkannten sie die Geburt des Königs? Durch das Zeugnis der Schrift. Sie beobachteten praktisch die Erfüllung einer Prophezeiung und zogen daraus die richtigen Schlussfolgerungen. Ihre Anbetung beginnt schon im Morgenland, als sie sich auf den Weg machen und hatte das Ziel, den König aufzusuchen und ihn zu huldigen. Anbetung unseres Herrn Jesus ist die Folge der Erkenntnis darüber, wer der Herr Jesus wirklich ist. Willst du mehr über ihn erfahren? So horche auf das Zeugnis der Schrift und lerne seine Herrlichkeit immer tiefer zu betrachten und bete ihn an. Eigentlich wäre an dieser Stelle ein Lied geplant. Ich lese in dem Fall nur den Text. Das Lied ist eigentlich sehr gut bekannt. So groß ist der Herr. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, singt mit mir, So groß ist der Herr, ihn preisen wir. So groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist. Als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, singt mit mir. So groß ist der Herr, ihn preisen wir. So groß ist der Herr. Kommen wir nun zum zweiten Teil. Boten des Königs in dunkler Zeit. Wie war die Reaktion in Jerusalem? Haben sich die Menschen gefreut über die Geburt des Königs? Lesen wir, was uns Gottes Wort hierüber berichtet. Matthäus 2, Vers 3. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Der König erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. Sie waren total überrascht über diese Nachricht und hatten es vorher nicht bemerkt. Wie wenn jemand plötzlich aus dem Schlaf gerissen wird und erschrickt. Die Gelehrten aus dem Morgenland mussten feststellen, es war finster in Bezug auf die Erkenntnis des Königs. Keiner hat es bemerkt in Jerusalem. Gott handelt nach seinem Plan manchmal ungewöhnlich aus menschlicher Sicht. Er hat Heiden die Ankunft des Königs erkennen lassen, die nur wenig von seinem Wort wussten und hatten, es aber glaubten. Vielen der Juden aber, die sein Wort sehr ausführlich kannten, war es bis jetzt verborgen geblieben. Ihnen ist der Stern nicht aufgefallen. Immerhin wussten sie in Jerusalem, wo sie suchten mussten, um Licht in die Finsternis ihrer Unwissenheit bringen zu können. Lesen wir weiter darüber, was uns Gottes Wort berichtet. Ich lese aus Matthäus 2, Vers 4 und bis 6. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Die aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Hier wird Micha 5, Vers 1 und 3 zitiert. Diese Stelle kannten die Weisen, die Schriftgelehrten und haben diese praktisch herangezogen, um den Geburtsort des Königs zu finden. Herodes kannte sich nicht aus in der Schrift. Er musste andere fragen, die sich darin auskannten. Wurdest du eigentlich schon mal gefragt, was in der Bibel zu einer bestimmten Frage steht? Hast du den Ruf bei deinen Freunden und Bekannten, dass du die Bibel kennst? Lass dich ermutigen, die Bibel zu studieren. Wenn du erkannt hast, dass es das zuverlässige Wort des allmächtigen Schöpfers ist, dann gibt es auch hier nur eine logische Konsequenz, es immer mehr zu studieren und lieben zu lernen, als die absolut zuverlässige und höchste Autorität in allen Fragen, worüber sich die Bibel äußert. Und die Bibel beantwortet jede Menge von Fragen, viel mehr als viele meinen. Ich staune immer wieder neu darüber, wie klar Gottes Wort über so viele Themen spricht. Die Schriftgelehrten konnten durch Kenntnis der Schrift auch die Frage nach dem Geburtsort des Königs beantworten. In Bethlehem sollte er geboren werden. Und sie konnten sogar noch mehr sagen über ihn. Er wird Gottes Volk Israel weiden. Nochmal zu dem Erschrecken des Königs Herodes zurück. Wir fragen uns, warum erschrak der König Herodes? Wenn wir weiter im Text lesen, beobachten wir, dass es Herodes um seine Macht als König ging. Er sah in den geborenen König der Juden eine Gefahr für seinen Thron und ließ dafür wenige Zeit später diesen Kindermord in Bethlehem befehlen. Diesen schrecklichen Kindermord. Drückt das nicht die Finsternis in dieser Zeit aus? Es war nicht nur eine Finsternis der Unkenntnis, sondern auch eine Finsternis des Hasses gegen den von Gott gesandten König der Juden. Schon in Jesu ersten Lebenstagen gab es große Anstrengungen, um ihn umzubringen. Ein kleines Kind, gerade geboren. Das war damals, wie ist es denn heute? Leben viele Menschen nicht auch heute in einer ähnlichen Finsternis? Einmal einer Finsternis der Unkenntnis. Viele erkannten in Jesus nicht den von Gott gesandten König, welcher Mensch wurde und dennoch Gott blieb und nicht geschaffen wurde, sondern immer schon war. Den König, welcher jetzt eine Zeit lang im Himmel verborgen ist, bis er dann wiederkommen wird, um wiederherzustellen, was Gott durch den Mund seiner Propheten verheißen hat. Das zur Finsternis der Unwissenheit. Es gibt aber noch eine viel schrecklichere Finsternis, wie nur die Finsternis der Unwissenheit. Und das ist die Finsternis der Ablehnung des Königs, welche sich insbesondere hier am Beispiel des Herodes zeigt. Herodes freute sich nicht, als er von der Geburt des Königs erfuhr. Nein, er schmiedete direkt Pläne, um den geborenen König umzubringen. Steckt nicht in jedem menschlichen Herzen auch ein Herodes, der in seiner Bosheit Gottes Herrschaftsanspruch mit großer Gewaltbereitschaft ablehnt? In der Weihnachtszeit wird gerne von dem niedlichen Kind in der Krippe gesprochen. Wenn wir aber den biblischen Bericht lesen, so merken wir, hier geht es nicht einfach nur um ein kleines Kindlein. Hier ist der König geboren, der einmal die ganze Welt regieren wird. Und schon jetzt regiert er unter seinen Nachfolgern. Achtung! Der König hat auch einen Herrschaftsanspruch. Er regiert. Solange es um Geschenke geht, nehmen Menschen gerne diese an. Wenn es aber um einen Herrschaftsanspruch geht, schrecken viele Menschen zurück und wollen nichts davon wissen. Wenn wir in die Menschheitsgeschichte zurückschauen, beziehungsweise uns in der heutigen Zeit umgucken, können wir es einerseits die allgemeine Scheu vor einem Herrscher verstehen, wenn wir sehen, dass die Macht vielfach missbraucht und ausgenutzt wurde, aufgrund der Bosheit der Menschen. Gib dem Menschen Macht und du erkennst seinen wahren Charakter. So in etwa hat es wohl Abraham Lincoln einmal gesagt. Aber schauen wir uns nochmal an, was über den kommenden König gesagt wird. Ein Herrscher wird hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Ein Herrscher, also der das Volk weiden wird. Was ist denn das Besondere an diesem Wort weiden? Es ist nicht nur ein Herrscher, der herrscht, sondern der auch genau die Bedürfnisse seiner Schafe kennt. Ein guter Hirte führt und leitet seine Schafe. Er kennt auch jedes einzelne Schaf, weiß genau, was es braucht und versorgt es mit Liebe und Hingabe. Und dennoch wird ein so gerechter, völlig sündloser König abgewiesen. Warum? Das können wir in Johannes 3, Vers 19 zum Beispiel lesen. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr wie das Licht, denn ihre Werke waren böse. Die Menschen lieben lieber sich selbst als Gott. Sie wollen ihre eigenen Wege gehen und suchen ihre Ehre anstatt Gottes Ehre. Die Schöpfung zeigt Gottes Herrlichkeit, aber sie bleiben lieber in ihren finsteren Gedanken und beten Konstrukte jeglicher Art an oder sich selbst sogar, anstatt den Schöpfer selbst, welchem allein die Anbetung gebührt. Ist uns das bewusst, wie scheußlich eine solche ablehnende Haltung gegenüber unserem Schöpfer ist, dem wir alles zu verdanken haben, der uns das Leben geschenkt hat? Aber die Menschen sind dabei blind für ihren geistlichen Zustand. Sie denken, sie sind frei, merken aber gar nicht, dass sie in Wirklichkeit unter der Knechtschaft der Sünde stehen. Ohne Gottes warnendes Wort wissen Menschen gar nicht, wie ernst es um sie steht. Hast du schon mal drüber nachgedacht, warum wir sterben? Die Menschen haben sich dran gewöhnt, aber wie vielen ist bewusst, dass es nicht vom Anfang an so war, sondern dass es bereits die Folge von Gottes Zorn ist über die Menschheit, die sich von ihm abgewandt hat. Mose hatte es erkannt. Ich lese aus einem Gebet von Mose aus Psalm 90, die Verse 8 und 9. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Ja, wir bekommen Gottes Zorn schon jetzt zu spüren, dennoch hält Gott seinen Zorn noch zurück. Die Schöpfung war einst ohne Tod, ohne Leid, ohne Krankheit. All das Schreckliche, was wir beobachten, ist eine Folge der Sünde und des Zornes Gottes, des gerechten Zornes, der uns der Vergänglichkeit preisgegeben hat. Aber Gott wäre kein gerechter Gott, wenn er nicht jeden Menschen einmal persönlich richten würde. Nach dem Ableben der Zeit, auf dem in vom Gott verliehenen menschlichen Körper in der Erde, hört die Existenz nicht auf. Nein, einmal wird Gott jeden Menschen zur Verantwortung ziehen und dann kommt Gerechtigkeit. Manche fragen sich heute, wann kommt Gerechtigkeit? Seid ihr ganz sicher, Gerechtigkeit wird kommen, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Wehe dem Menschen, der auf seine eigene Gerechtigkeit sich verlassen muss und welchem nicht die Gerechtigkeit des Königs zugerechnet werden kann, weil er diesen vorher abgelehnt hat. Die gerechte Strafe Gottes, seinen verzehrenden Zorn in Ewigkeit ausgesetzt zu sein, ist eine Qual, deren Schrecklichkeit wir uns nicht in unseren kühnsten Albträumen nur ansatzweise vorstellen können. Viele Menschen regen sich auf, wenn von einem Gott berichtet wird, der auch zornig ist und richten wird. Wie Herodes sehen sie damals nicht ein, dass jemand Herrschaftsanspruch über ihr Leben hat. Nein, sie wollen selber regieren und selber einen Gott und lieber einen Gott haben, der sie so leben lässt, wie sie wollen und sie nur beschenkt. Es geht aber nicht darum, einen Gott zu verkünden, wie die Menschen ihn gerne haben wollen, in ihrer selbstanbetenden Sündhaftigkeit. Sondern es geht darum, den Gott zu verkünden, so wie er sich in seinem Wort selbst offenbart. Und er offenbart, er zeigt die Sünde und die Feindschaft des Menschen gegen ihn und seinen gerechtigen, heiligen Zorn darüber. Aber gleichzeitig offenbart er auch seine unvergleichliche Liebe. Genau diesen schrecklichen Zorn, der allen Feinden Gottes einmal blüht, diesen Zorn hat der König über sich ergehen lassen bei seinem ersten Kommen, um die zu erretten, die zu ihm umkehren, die an ihn glauben, an seiner Wahrheit. Hier kam er nicht, um zu herrschen, sondern um zu erretten, die Menschen, die an ihn glauben werden. Ich lese den ganz bekannten Vers aus Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. An ihn zu glauben heißt, auch ihn als König anzunehmen und seine Königsherrschaft anzuerkennen. Und damit auch das Ziel und den Wunsch zu haben, ihm in allem zu gehorchen. Seine Königherrschaft ist keine Schreckensherrschaft für die Seinen, denn er liebt die Seinen und gibt sich liebevoll für sie hin. Die Seinen lernen von ihm, Sie lernen, ihm zu gehorchen, aber nicht aus Zwang und Unterdrückung, sondern vom tiefsten Herzen aus Liebe und lernen seine Stimme besser kennen. Das ist Anbetung. Na, dieser König, wo ist er denn jetzt? Was ich nicht sehe, das macht mich nicht heiß. Soll ich etwa einen unsichtbaren König gehorchen? Das mag vielleicht mancher jetzt denken oder als Antwort hören, wenn er von dem König spricht. Hören wir hierzu auf die Worte unseres Herrn Jesus. Als unser Herr Jesus dem Pilatus ausgeliefert wurde, fragte Pilatus ihn, ob er der König der Juden ist. Folgende Antwort gab unser Herr Jesus ihm, wie wir in Johannes 18, Verse 35 bis 38a nachlesen können. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Pilatus sprach dann zu ihm, du bist also ein König? Unser Herr Jesus antwortete ihm, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Was ist Wahrheit? So antwortete Pilatus unserem Herrn Jesus. Ja, was ist Wahrheit? Das ist eine Frage, die Menschen zu allen Zeiten sich stellen. Gerade auch heute, wo wir so viel von Fake News und so weiter hören. Pilatus hatte aufgegeben, nach der Wahrheit zu suchen. Die Gelehrten aber, die damals den Stern gesehen haben, haben der Wahrheit geglaubt und sich auf die Suche nach dem König gemacht. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, sagt der Herr Jesus. Die Seinen wissen, dass er wiederkommen wird. Ihre Botschaft für diese Zeit ist immer noch: Achtung, der König war da. Er regiert schon jetzt unsichtbar und wird wiederkommen und seine Feinde richten. Kehrt um zu ihm, solange noch Zeit ist. Der Herr Jesus kam aus Liebe in die Welt. So gehen auch wir aus Liebe als seine Boten zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Der Zorn Gottes und das drohende Gericht über die Menschen ist eine harte Wahrheit, wie auch die Wahrheit über das sündige Herz der Menschen, was sich in totaler Feindschaft gegen Gott befindet, eine harte Wahrheit ist, für welche viele allerdings völlig blind sind, völlig verblendet von ihrer Selbstanbetung. Das sündige Herz des Menschen hasst es, wenn es als völlig sündhaft und böse entlarvt wird. Es kann das Licht nicht ausstehen. Sollten wir Menschen dann nicht besser in Ruhe lassen? Nein, dazu ist die Lage viel zu ernst. Mindestens ebenso hart wie diese Wahrheiten ist die Lieblosigkeit, Menschen nicht von der zuerst unangenehmen Wahrheit zu erzählen, beziehungsweise sie nicht zu warnen. Menschen, die sich bekehren, werden immer dankbar sein den Menschen, die ihnen auf diese harte Wahrheit hingewiesen haben. Ohne diese harte Wahrheit wird keiner verstehen, warum nur Jesus allein uns retten kann und wie groß die Liebe Gottes ist, dass Jesus in die Welt kam, noch nicht um zu herrschen, sondern um zu erretten. Ohne diese harte Wahrheit über die Sünde im Herzen wird keiner kapitulieren vor dem König und freiwillig sogar darum betteln, dass doch der Herr Jesus endlich die Führung und Leitung übernimmt als guter Hirte und das selbstzerstörerische böse Herz reinigt und seiner guten Autorität unterstellt. Hörst du wahrheitssuchend auf Jesus Stimme? Willst du ihn anbeten und Botschafter des kommenden Königs sein? Ich habe da selbst noch viel zu lernen und muss Buße tun, wie oft ich schon Gelegenheiten zum Zeugnis nicht wahrgenommen habe oder zu gleichgültig darüber bin. Was ist da besser, als mit meinem Versagen zum Herrn Jesus zu gehen? Je mehr wir unseren König kennen, desto mehr liegt uns sein Wille am Herzen. Keiner kann Menschen mehr lieben wie der Herr Jesus. Du lernst sogar deine Feinde zu lieben, je mehr du begreifst, wie sehr unser Herr Jesus jeden Menschen liebt und wie völlig unverdient die Liebe ist, die er dir erwies und täglich neu schenkt. Lass dir von ihm Menschen aufs Herz legen, bete für sie und warte auf Gelegenheiten, seine Wahrheit in Liebe und Klarheit weiterzugeben als sein Botschafter. Sieh, die Gelehrten machten diesen weiten Weg, um Jesus anzubeten. Sie hatten zwar den Stern gesehen, aber ohne den Glauben an das Wort hätten sie sich wohl nicht auf diesen weiten Weg gemacht. Glaube dem Zeugnis des Schöpfers. Beachte die Bibel als sein Zeugnis, was er den verlorenen Menschen dieser Welt gibt. Verwirf seinen Ratschluss nicht, sondern stimme seiner offenbarten Wahrheit zu. Willst du auch dich auf den Weg machen, um Jesus, den König, anzubeten? Bete den wahren König an mit jeder Faser seines Körpers. Lies die Bibel, sein Wort, worin er sich zeigt, wer er ist. Lass dir im Nachsinnen über sein Wort durch seinen Geist immer mehr die Augen öffnen für seine Herrlichkeit und seine große Liebe. Bleib in großer, in tiefer Verbindung mit ihm. Mach dich auf den Weg und sei sein Zeuge. Der Herr segne dich dabei. Amen.